Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Seien Sie herzlich begrüßt und gleich machen wir es uns gemütlich vor einem schön flackernden Kaminfeuer. Passt doch prächtig zu den dunklen, kalten Wintertagen. Wie kulturhistorisch dieses Verweilen aber auch ist, darauf macht uns die Wissenschaftsjournalistin Jutta von Kampenhausen aufmerksam in ihrem Buch Das Kaminfeuer und das gute Leben. Eine kleine, feine Kulturgeschichte ist es geworden. Wärmen wir also Hände und Geist mit der Autorin Frau von Kampenhausen. Ich habe ja keinen offenen Kamin in meiner Wohnung. Aber wenn ich bei Freunden winters zu Besuch bin, die einen haben, ist das einfach wunderschön. Flackerndes Feuer, die Scheite knacken, mollig warm wird's in der Stube und man kann stundenlang hingucken. Ich habe jetzt ständig dran denken müssen, als ich dieses Buch las, Das Kaminfeuer und das gute Leben, geschrieben von der Wissenschaftsjournalistin Jutta von Kampenhausen. Wir sind mit ihr verbunden in einem Studio in Hamburg. Schönen guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Erste Frage, muss sein, Frau von Kampenhausen, haben Sie einen Kamin zu Hause?
Ja, ich habe tatsächlich einen Kamin und ich habe im Moment sogar die besondere Situation, dass ich ihn unendlich schätzen lerne, weil meine Heizung seit 2 Wochen ausgefallen ist.
Ach,
und
du Schreck.
Ich eine neue am 2. Januar bekomme. Das heißt, Weihnachten wird bei uns ausschließlich, wird es nur vorm Kamin warm und das ist ehrlich gesagt sehr schön.
Da sind wir schon fast ein bisschen in Ihrem Buch drin sozusagen, dass der Kamin, das offene Kaminfeuer als Wärmequelle, historisch, ja, war ewig, ne, für Wohnungen und für Behausungen der Menschen.
Ja, also das ist sozusagen die Urfunktion von Feuer, dass es erstmal heiß macht und auch hell, aber vor allen Dingen heiß. Das war fürs Kochen wichtig, aber auch fürs Wärmen und es ist ganz lange einfach die universelle Energiequelle gewesen.
Sie sind ja studierte, promovierte Biologin und Anthropologin. Ihr Buch ist ja auch eine doch sehr fundierte Darstellung von Feuer geworden, vom Holz, vom Heizen, vom Kochen, von Brennstoffen, von Nachhaltigkeit auch. Was war denn für Sie der Auslöser, jetzt dieses Buch zu schreiben? Doch so die Faszination des flackernden Kaminfeuers?
Also ganz ehrlich, die Idee kam nicht von mir, sondern kam von einer Stiftung, die das Ganze dann auch gefördert hat und die gesagt hat, das ist die Gerhard-Manfred-Rokossa-Stiftung, und die sagten, wie wäre es denn mal mit einem Buch übers Kaminfeuer? Überlegen Sie sich mal ein Konzept. Und da habe ich angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, es ist ja unglaublich spannend, wie sozusagen am Holzfeuer man die gesamte menschliche Entwicklung entlang erzählen kann. Und das, ja, habe ich dann sehr gerne recherchiert.
Es gibt ja auch so den Spruch vom Spiel mit dem Feuer, ne? Steht sprichwörtlich für leichtfertigen Umgang. Streichholz genügt, um Großbrand auszulösen. Aber in dieser Hinsicht interessant fand ich in Ihrem Buch, in Ägypten wurden bereits 1200 Jahre vor Christus Löscharbeiten in Hieroglyphen dokumentiert.
Ja, das Feuer ist natürlich immer ein gewaltiges Risiko, zumal in Zeiten, als man extrem viel mit Holz gebaut hat. Und so leicht wie es ist, ein Feuer zu entfachen, so schwierig kann es sein, das zu löschen. Und im Mittelalter sind in allen Städten Brände ein riesiges Problem gewesen. Also immer war die Feuerkontrolle eine große Herausforderung. Und ist es auch bis heute.
Sie zeigen auch ein Bild von riesigen vergoldeten Kesseln vor den Palästen der verbotenen Stadt in Peking. Sind die immer noch mit Unmengen von Löschwasser gefüllt?
Nein, heutzutage nicht mehr, aber sie waren es. Und interessanterweise ist die verbotene Stadt, die ein riesiges Palastgelände ist, kurz nach ihrer Fertigstellung ziemlich schnell abgebrannt. Und dann war klar, man muss sich irgendwie was überlegen, wie man das Feuer löschen kann. Und deswegen sind vor allen Gebäuden riesige Behälter und die froren natürlich im Winter ein. Das heißt, unter jedem dieser Behälter musste 24/7 ein Holzfeuer brennen, um das Löschwasser flüssig zu halten. Und das gilt auch als ein Grund für die Entwaldung Chinas, dass einfach permanent da das Löschwasser flüssig gehalten werden musste.
Also ich fand persönlich am spannendsten diese Kapitel, in denen Sie beschreiben, wie das Feuer den Menschen zu Menschen machte, so heißt auch ein Kapitel. Da beschreiben Sie, dass die Hominiden, die gehören zur Familie der Menschenaffen, so als einzige Lebewesen auf der Erde das Feuer nicht nur genutzt haben, sondern auch beeinflusst und schließlich erzeugen und kontrollieren konnten. Weiß man eigentlich, wie genau dieser Übergang passierte, von also einer passiven Nutzung zu einer aktiven, dass man das Feuer wirklich sozusagen verwendete?
Nee, darüber gehen die Meinungen immer auseinander. Das heißt, es werden immer neue Funde ausgegraben, wo es heißt, oh, man sieht Feuernutzung noch eine Million Jahre eher. Und wie das tatsächlich funktioniert hat, wann man angefangen hat, das Feuer in Gang zu halten, damit es nicht ausgeht und man nicht auf den nächsten Blitzschlag warten muss, das ist, glaube ich, sehr schwer festzunageln. Also es gibt immer einzelne Funde, aber interessant ist auf jeden Fall, dass das ein Schlüsselmoment ist in der Menschwerdung. In dem Moment, wo man Feuer beherrschen kann und nutzen kann, können sich diese Wesen, die unsere Vorfahren sind und die man sich so als Grenzgänger zwischen Mensch und Affe vorstellen muss, da konnten die auf einmal so viel Energie aufnehmen und so viel essen, dass sie Zeit hatten, nicht den ganzen Tag irgendwelche Blätter zu mümmeln, sondern sich was auszudenken und was mit ihren Händen zu machen.
Und alles fand vor ewig langer Zeit statt. Ich fand das wirklich interessant. Sie haben, es gibt so immer so Infokästen im Buch, wer hat es erfunden und wann. Also dass es 1,5 Millionen Jahre her ist, vermutet man, dass die Menschen zum ersten Mal oder Vorfahren der Menschen zum ersten Mal Feuer genutzt haben in Afrika. Hat sie das eigentlich selbst auch verblüfft, diese ganzen Erkenntnisse, die die Wissenschaft da in Hunderten von Jahren jetzt zusammengetragen hat?
Ja, hat mich sehr verblüfft und ich habe sehr viele Bücher gelesen über das Feuer, um das zu recherchieren und habe aus ganz verschiedenen Ecken dann immer gelesen, dass es heißt so, und hier ist das Feuer maßgeblich dafür verantwortlich, dass. Und dann kommt erstens, dass wir uns so viele Nervenzellen und so ein großes Gehirn leisten können, dass wir es also ernähren können. Aber es gibt auch die Theorie, dass dadurch, dass es abends ein Feuer gab, Raubtiere abgeschreckt waren und die Menschen sich dadurch Tiefschlafphasen leisten konnten. Also in der REM-Phase bewegt sich ja der Körper nicht. Das ist, dann ist man leichte Beute für alle möglichen Raubtiere, die da rumstreifen. Und weil der Mensch das Feuer hatte, konnte er so tief schlafen, konnte dadurch mehr lernen. Also es gibt ganz viele Aspekte, auch soziale und handwerkliche, die immer mit dem Feuer in Zusammenhang gebracht werden. Also wenn wir das nicht hätten, dann wären wir einfach wie die Schimpansen oder Gorillas.
Es gibt ja ein berühmtes Gedicht von Goethe aus seiner frühen Zeit, Prometheus, der Mann, der aus der Mythologie das Feuer gebracht hat, den Menschen und dafür schwer bestraft wird. Und in dem Gedicht heißt es, ja, meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Da sind wir beim Kochen. Wie ist das Feuer denn in das Haus gezogen und in die Küche?
Ja, ziemlich schnell wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ist es erst in die Höhle gezogen und wo immer Menschen gelebt haben, haben sie das Feuer mitgenommen und genutzt. Und bei frühen Siedlungen ist oft die Feuerstelle der Ort, wo sich Technikgeschichte sozusagen und Baugeschichte vereinigt. Also das war schon immer die aufwendigste Struktur im Haus. Also sehr schnell hat man gelernt, dass man da drunter auch irgendwie was bauen muss, dass man das nicht einfach auf die nackte Erde tut, das Feuer, und dann wird es irgendwann aufgebockt. Dann gibt es eine Ummauerung, damit es nicht auseinanderfällt. Und diese Dinge sind auch das, was man findet, wenn man Ausgrabungen macht. Und dann wurde das Feuer sehr schnell das ist ja ein Multifunktionsding, das kann sowohl heizen als auch zum Kochen genutzt werden. Und dann, je aufwendiger ein Haus wird, desto mehr Feuerstellen gibt es irgendwann. Also sehr lange gab es eine universelle, aber dann trennt sich tatsächlich das Heizfeuer vom Kochfeuer. Und dann wird es auch innenarchitektonisch interessant.
Lange Zeit war die Feuerstelle, schreiben Sie, die komplexeste Struktur im Haus. In vielen Bauernhäusern gab es bis ins 19. Jahrhundert nur eine einzige Feuerstelle, eben meist ein offener Herd, der das gesamte Haus in der Regel ja mehr schlecht als recht heißte, zum Kochen und als Lichtquelle. Wie sahen denn diese Herde aus?
Die waren gemauerte, sozusagen wie ein Sockel, wo das Feuer also aufgebockt war, und dann gab es bald eine sehr schlichte Struktur, um den Rauch so ein bisschen abzuleiten. Da gab es lange Zeit noch keine Schornsteine, also so richtige Schlote, aber so eine Ableitung, und da drin wurde dann geräuchert. Aber es zog der Rauch in das Gebälk, schützte sozusagen vor Schädlingen und konservierte das, was immer da oben rumhängt. So richtig warm wurde es damit nicht. Und zum Kochen gab es entweder so drei Beine, damit man eben die Töpfe so auf und neben das Feuer stellen kann, oder Haken, wo man mit Ketten, also die hingen über dem Feuer runter, und dann konnte man die Kessel, in denen man kochte, da einhaken und so über das Feuer hängen.
Jetzt müssen wir aber noch mal auf eine Frage kommen. In unseren Zeiten ist die Nachhaltigkeit ja so wichtig geworden. Wie ist das eigentlich jetzt, wenn wir zurück zum Kaminfeuer kommen? Ist das eigentlich ökologisch gut, eins zu haben?
Ja, das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage und ich beantworte die in meinem Buch mit Ja. Bei uns in Deutschland ist ein Großteil des Waldes nachhaltig bewirtschaftet. Das heißt, es wächst mehr Holz nach, als rausgenommen wird. Und dann ist das Ganze sogar CO2-neutral, wenn man so will. Aber natürlich kann man sich darüber auch ein bisschen streiten. Also die Tatsache, dass man natürlich mit so einem Feuer CO2 produziert, ist nicht so super. Aber die Frage ist immer, wo kommt das Holz her, was da verbrannt wird? Mhm. Und wenn das tatsächlich nachhaltig produziert wurde, dann kann man auch guten Gewissens sagen, das ist eine nachhaltige Form zu heizen.
Und man muss es auch richtig anmachen können. Das lernen wir nämlich auch von Ihnen, der Kaminbesitzerin, sage ich jetzt mal, Jutta von Kampenhausen. Kein Papier verwenden, ne, beim Anzünden.
Ja, ehrlich gesagt habe ich da auch viel gelernt und festgestellt, dass ich das immer fröhlich falsch mache. Also es funktioniert auch sehr schön mit Papier, aber besser ist es ohne, einfach mit dünnem Anmachholz und es gibt verschiedene Anzünder, die man nehmen kann. Vor allen Dingen war mir neu, dass man am besten von oben anzündet und nicht von unten.
Ach, echt?
Ich habe immer gelernt, dass man sozusagen unten Zeitung und dann, Eierkarton, dünnes Holz und dann dickes Holz macht und von unten anzündet, weil die Flammen ja nach oben schlagen. Aber tatsächlich ist die Methode der Wahl heutzutage, dass man von oben anzündet.
Das Kaminfeuer, das gute Leben. So heißt das Buch von Jutta von Kampenhausen. Es ist im Wallstein Verlag erschienen mit 172 Seiten für 16 Euro. Frau von Kampenhausen, vielen Dank für Ihren Besuch.
Sehr gerne.
Schöne warme Weihnachten auch Ihnen, ne? Und hoffentlich dann doch wieder eine Heizung im Januar, ne?
Ja, darauf freue ich mich dann auch.
Alles Liebe Ihnen. Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Adventskalender. Ich bin Frank Ulbricht, Redakteur von Im Gespräch und der Mittagssendung im Deutschlandfunk Kultur. Ich verschenke dieses Jahr das Buch Fred und Otto unterwegs rund um Berlin, Wanderführer für Hunde. Noch zuletzt, das muss ich zugeben, wäre ich daran vorbeigegangen, doch neue Zeiten, andere Bücher. Seit September gehört zur Familie ein Hund, Frieda heißt der Dackel. Schnüffelnd durch Wald und Wiesen zu laufen, das liebt sie, auch mit kurzen Beinen. Und nicht einfach in dieser Region, doch es gibt sie, Orte, die Hunde und Besitzer die Großstadt vergessen lassen. Alexander Schuk und sein Labrador namens Otto haben für den Wanderführer zahlreiche Touren in und um Berlin entdeckt. Mit wenigen Menschen, aber viel Natur. Selbst wer sich in und um Berlin auskennt, und das ist das Besondere an diesem Buch, der wird feststellen, es gibt hier so viele Seen, so viele Wälder und Wanderpfade, von denen man nie zuvor gehört hat. In einer kleinen Schlucht, umgeben von Buchen, läuft man an einem Flüsschen entlang, man könnte im Mittelgebirge sein, doch das findet man wirklich vor den Toren Berlins. Ich habe es selbst erlebt. Die Touren sind in verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilt, unterschiedlich lang und für Jahreszeiten empfohlen. Und eigentlich sind sie auch was für Menschen ohne tierische Begleiter. Ich schenke das Buch meiner Frau. Spazieren oder Wandern nur mit mir, das fand sie bislang, Zitat, in Ordnung. Mit Frieda und dem Wanderführer wird sich das ändern, ganz bestimmt. Und wenn wir alle Touren erlaufen haben, kein Problem, in der Reihe Fred und Otto gibt es Hundewanderführer für die Nordsee, die Berge oder auch das Ruhrgebiet. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit Fred und Otto unterwegs rund um Berlin, Wanderführer für Hunde von Alexander Schuk und Frank Petrasch, erschienen bei Fred und Otto, der Hundeverlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da werden wir erinnert an einen tragischen Autounfall, an den 4. Januar 1960, als in Frankreich ein sauteurer Sportwagen an einen Baum knallte und beide hochprominente Insassen starben. Zum einen war das der Verleger Michel Gallimard und der Literaturnobelpreisträger Albert Camus. Gerade mal 46 Jahre war er alt. Diese Tragödie wird jetzt in ein neues, schillerndes Licht getaucht im Buch des italienischen Schriftstellers Giovanni Catelli. Camus muss sterben. Unser Kritiker im Studio ist Marco Martin. Ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Der Titel, der klingt ja schon mysteriös. Was steckt dahinter? War es vielleicht gar kein Unfall?
Er geht Indizien nach, die nahelegen, dass es kein Unfall war. Deshalb die etwas reißerische Überschrift, Camus muss sterben. Im Buch selbst ist es nicht reißerisch, es ist nachfragend und er geht vielen Spuren nach. Wir dürfen ja nicht vergessen, schon Camus renommierter Biograf, Herbert Lottmann, schrieb in seiner Biografie, ein Unfall, der bis heute unerklärlich geblieben ist.
Welche Spuren sind das denn, den Cartelli hier nachgeht?
Also Cartelli ist nicht nur Schriftsteller, sondern renommierter Osteuropa-Korrespondent. Und als solcher ist er in einer Prager Buchhandlung nach der Revolution fündig geworden. Und er hat die Tagebuchaufzeichnung eines tschechischen Schriftstellers, Jan Salapra, gefunden, der 1984 bereits starb, vom Regime verfolgt wurde und Tagebuch geführt hat. Und eine der Tagebuchnotizen lautet, ich traf heute jemanden, der sehr viel Bescheid weiß und er sagte mir, dass der Reifen bei dem Unfallauto vom KGB manipuliert wurde, weil Camus störte aufgrund seines Insistierens im Protest gegen den sowjetischen Einmarsch 1956 in Ungarn. So, da kann man natürlich sagen, vom Hören sagen. Jemand hat gehört, dass jemand gehört hat. Jetzt ist natürlich die Frage, weshalb konnte dieser tschechische Schriftsteller, isoliert wie er war, von diesem Reifen wissen? Das wurde doch damals nirgendwo im Ostblock kommuniziert. Zweites, der italienische Autor dieses Buches bekommt dann Anrufe. Merkwürdige Anrufe. Man sagt ihm, sie sind da in einer interessanten Spur gefolgt, könnte vielleicht auch in die Irre führen, vielleicht ist es auch eine Sackgasse. Lassen Sie die Vergangenheit lieber rühren. Er trifft enigmatische Leute, die sich sehr merkwürdig verhalten und sagen, wir sind immer noch da. Sie drohen nicht, sondern sie geben subtil Hinweise. Und der dritte Hinweis ist dann, sie sagen, das könnte so gewesen sein, dass es der Ostblock gewesen ist. Es könnte aber auch sein, dass es der französische Geheimdienst war, der weggeschaut hat, weil, und das ist nun wirklich erwiesen, unter de Gaulle war der französische Geheimdienst von KGB-Agenten unterminiert. Was, wenn Camus auch gestört hätte in der Aussöhnung zwischen Frankreich und Russland? Kurz nach Camus Tod kam Chruschtschow für eine lange Reise nach Frankreich und dann trat ein paar Jahre später de Gaulle aus der NATO aus. Man könnte sagen, Camus störte. Man könnte sagen,
Martin, im Konjunktiv. Das wird ja immer gewaltiger, hey, diese Konstruktion. Also ich bin beeindruckt. Wie geht es denn Ihnen? Hat Sie das überzeugt oder denken Sie, da ist was dran?
Ja, es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Man darf jetzt nicht in Verschwörungstheorien abkleiden. Es hätte nicht geschadet, wenn der Autor auch zwei Indizien gebracht hätte, die gegen die These stehen. Sie hatten den Wagen erwähnt, Sie haben ihn sauteuer genannt.
Ja, ja.
Das war auch ein amerikanischer Motor in einer eleganten französischen Karosse. Das Ding war dauernd störanfällig. Die Firma, die das produziert hat, ging ein paar Jahre später pleite. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es wird der sowjetische Außenminister erwähnt, der so, ich würde sagen, so furios und mordlüstern gestimmt war, dass er sagte, dieser Mann muss weg. Kann möglich sein. Aber ein sowjetischer Außenminister, der auch nur ein Jahr im Amt ist, der dem KGB-Mordbefehle gibt. Also da würde ich schon sagen, da ist die sowjetische Hierarchie anders strukturiert gewesen. Und es hätte diesem klugen Buch nicht geschadet, wenn man diese gegenläufigen Indizien auch mit erwähnt hätte. Aber wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass hier eine Verschwörungstheorie mit Raunen dann präsentiert wird.
Albert Camus Biografie und Werk sind nur viel beschrieben und durch erforscht. Erfahren wir denn so durch Cartellis Recherchen auch Neues über ihn oder nur diese Krimi-Geschichte?
Absolut. Und ich glaube, das, was wir Neues über ihn erfahren oder wieder entdecken können, dank dieses Buches, ist für mich noch spannender als die eigentliche
Mordthese. Störfaktor Camus, ja.
Der Störfaktor Camus, der sich angelegt hat damals mit der pro-sowjetischen Pariser Intelligenzia und gesagt hat, ich bin gegen Konzentrationslager, egal von welchem System sie errichtet werden. Und der sich dann nach dem sowjetischen Einmarsch in Budapest solidarisch gezeigt hat, wie kann man ungarischen Autoren helfen. Er hat andere Autoren aufgefordert, den Fall vor die UNO zu bringen, vor die UN-Institutionen. Also das war mehr als nur eine Unterschrift zu leisten. Das war Camus-Ethik, die dann wirklich im Praktischen die Resultate gezeigt hat. Und dass er natürlich dann Russland oder die damalige Sowjetunion arg verstört hat mit seinem Renommee als moralisch geradezu unantastbarer Nobelpreisträger. Also das ist nachvollziehbar.
Dankeschön. Marco Martin über Camus muss sterben, das Buch von Giovanni Cattelli. Jetzt auf Deutsch im Immons Verlag, übersetzt von Carsten Drickholl. 159 Seiten, kosten 13 Euro. Und mehr dazu lesen Sie wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de. Nun ein akustischer Ausflug in die Weltliteratur des Wladimir Nabokov. Und zwar zu seinen Anfängen. Noch keine 30 war der russische Schriftsteller, als er 1928 König, Dame, Bube veröffentlichte, seinen zweiten Roman, der in Berlin spielt, wo Nabokov mit seiner vor der russischen Revolution geflohenen Familie damals lebte. Der spätere Weltruhm mit Lolita und Ada lag noch in weiter Ferne, aber dieses frühe, später überarbeitete Buch verrät schon die Meisterschaft dieses großartigen Erzählers. Jetzt gibt es eine Fassung als Hörbuch und Tobias Wenzel hat für uns gelauscht.
Nichts konnte jetzt die Welt mehr halten.
1927 reist Franz, ein junger Mann aus der Provinz, mit dem Zug nach Berlin. Dort tritt er eine Stelle bei Kurt Dreyer, seinem Onkel, einem reichen Herrenausstatter, an. Dreyers Ehefrau Martha übt schnell eine starke Anziehungskraft auf den 14 Jahre jüngeren Franz aus.
Während sie seitwärts aus dem Fenster schaute, gähnte sie. Er erhaschte einen flüchtigen Blick auf die Wölbung ihrer angespannten Zunge im rötlichen Halbschatten ihres Mundes und das Blitzen ihrer Zähne, ehe ihre Hand zum Mund emporschoss, um ihrer Seele das Entweichen zu verwehren. Woraufhin sie blinzelte und eine kitzelnde Träne mit dem Schlag ihrer Wimpern zerstreute. Franz gehörte nicht zu jenen, die dem Beispiel eines Gähnens widerstehen können, zumal nicht einem, das irgendwie an die saftig-schlüpfrigen Herbsterdbeeren erinnerte, für die seine Vaterstadt berühmt war.
In Wladimir Nabokovs zweitem Roman »König, Dame, Bube« beginnt zwischen Tante und Neffe eine wilde Affäre, die bald in Liebe mündet. Gemeinsam malen sich Martha und Franz ihre Zukunft aus, ohne den Ehemann, in einer Villa mit Garten.
Er seufzte. »Das alles werden wir frühestens in 10 Jahren haben. Oder noch später.« Es wird lange dauern, ehe ich so viel verdiene, dass du dich von ihm scheiden lassen kannst. Martha versank in Schweigen, als ob sie nicht im Zimmer wäre. Bereit weiterzuspielen, wandte sich Franz ihr mit einem Lächeln zu, aber das Lächeln erlosch. Sie blickte ihn aus zusammengekniffenen Augen an und biss sich auf die Lippen.
Die skrupellose Martha, die ihren Mann verachtet, sät in Franz Mordgedanken.
10 Jahre. Sagte sie bitter. »Du kleiner Narr! Willst du wirklich 10 Jahre warten?« »Pass auf. Die Leute machen gewöhnlich alle Arten von Plänen, sehr gute Pläne, versäumen dabei aber völlig eine Möglichkeit in Betracht zu ziehen, den Tod. Als ob nie jemand stürbe. Nun sieh mich doch nicht so an, als hätte ich etwas Unanständiges gesagt.«
Peter Lieg liest diesen frühen, sprachlich noch nicht so anspruchsvollen Roman Nabokovs sehr einfühlsam, facettenreich und mit feinem Gespür für Komik. Etwa an der Stelle, an der sich Nabokov, der auch Schmetterlingsforscher war, selbst als Mann mit einem Schmetterlingsnetz in seinen Roman einbaut. Oder wenn er die Figuren teils bis ins Parodistische überzeichnet. Zum Beispiel Martha, deren Ideen für den perfekten Mord sich aus ihrer Lektüre von Western- und Kriminalromanen speisen. Ihren Neffen und Geliebten Franz belastet das alles. Er bekommt Albträume.
Grauen und ohnmächtiger Ekel verschmolzen in solchen Albträumen mit einem gewissen unirdischen Gefühl, das jenen bekannt ist, die gerade gestorben oder plötzlich, nachdem sie den Sinn der Welt entziffert haben, wahnsinnig geworden sind. In einem Traum stand Dreyer auf einer Leiter und zog langsam ein rotes Grammophon auf, und Franz wusste, dass das Grammophon im nächsten Augenblick das Wort herausbellen würde, welches das Universum enträtselte. Und dass danach der Akt des Existierens zu einem sinnlosen kindischen Spiel würde, so als setze man den Fuß bei jedem Schritt auf die Kante jeder Pflasterplatte.
König, Dame, Bube ist eine unterhaltsame Dreiecksgeschichte, in der man hier und da schon den späteren Autor von Weltrang erahnt. Ein Hörbuch, das einen augenzwinkernd auf andere Gedanken bringt. Auf Mordgedanken.
Na, nur nicht wahr machen. König, Dame, Bube. Hier der frühe Roman von Wladimir Nabokov jetzt als Hörbuch im Audioverlag. Faszinierend schön. Laufzeit hat die MP3-CD. Sie kostet 15 Euro. Und nun holen wir uns wieder literarische Tipps aus dem bundesdeutschen Buchhandel. Und heute telefonieren wir mit Bernd Brandenburg von der Buchhandlung Backhaus in Aachen. Guten Tag, willkommen, Herr Brandenburg.
Hallo.
Na, Weihnachtsgeschäft in schön vollem Schwung?
Ja, auf jeden Fall. Und der Laden ist voll und ich freue mich, nach lauter Musik leise Bücher vorzustellen.
Da beginnt,
und, ja. Ja, genau. Und das sind die schönsten Letzte-Minute-Tipps und nachhaltige Bücher zum selber beschenken und für Allerliebste.
Dann beginnen wir gleich mit Ihren Empfehlungen. Mit einem Superstar der Weltliteratur. Inzwischen fangen wir an. Karl-Ove Knausgård mit seiner literarischen Autobiografie in den vielen Bänden hat er Geschichte geschrieben. Jetzt lesen wir was Neues und was ganz anderes. Der Wald und der Fluss über Anselm Kiefer und seine Kunst. So heißt das neue Buch, das es jetzt auf Deutsch gibt. Und dann, nu, Herr Brandenburg, was hat denn Herr Knausgård mit dem Künstler Kiefer zu tun?
Genau, der war so angetan von ihm, dass er ihn treffen wollte und ganz oft getroffen hat. Er ist an allen Orten des Schaffens von Kiefers Geschichte, angefangen in Donaueschingen, wo er geboren ist, Freiburg, wo er studiert hat, Paris, wo die Ateliers sind, und an zig Orten der Ausstellungen von Kiefer mit dabei gewesen. Knausgård nennt ihn sogar den bedeutendsten Künstler. Und ich finde hier Knausgård fast stärker als in seinen eigenen selbstreflektierenden Büchern. Wir kommen Kiefer ganz nah. Wir erleben seine Waldlandschaft, seine Flusslandschaft, die flache Landschaft. Und eine der schönsten Sätze des Buches: die Welt musste gesehen worden sein, bevor sie gemalt wurde, und gefühlt worden sein, bevor sie gedacht wurde. Das hat mir super imponiert, dass Knausgård diesen Satz auf Anselm Kiefer bezieht und so durchdrungen von der Kunst. Und in Anselm Kiefers Bildwelt ist der Wald, der Titel, der Wald und der Fluss, undurchdringlich. Die Bäume sind wie Gitter. Assoziationen von Wald sind Nationalismus, Gewalt, Nationalsozialismus, und er arbeitet damit Traumata auf der deutschen Geschichte, auch in den Materialien, die er benutzt, mit dem Blei und der Asche. Eine Entdeckung sondergleichen. Ich bin begeistert von diesem Buch über Anselm Kiefer. Und wir reden dann nicht nur in diesem Winter über Caspar David Friedrich, sondern auch über Anselm Kiefer.
Der Wald und der Fluss über Anselm Kiefer und seine Kunst, das neue Buch von Karl-Ove Knausgård. Bei Luchterhand ist es auf Deutsch erschienen. Wir gehen weiter und kommen, Herr Brandenburg, zu gesammelten Gedichten der US-Lyrikerin Mary Oliver. 2019 ist sie gestorben mit 84 Jahren. Jetzt gibt es den Band Sag mir, was hast du vor mit deinem wilden, kostbaren Leben in deutscher Übersetzung. Was sind das für Gedichte? Haben Sie diese Frau, Mary Oliver, diese Lyrikerin, auch erst entdeckt? Ich kannte ihren Namen, muss ich gestehen, erstmal gar nicht.
Ich habe vor fast 30 Jahren ein Buch von ihr in Provincetown in den Staaten entdeckt und seitdem gewartet, kommt da mal was auf Deutsch, und ich habe sie schätzen gelernt und ich liebe diese Übersetzung. Und ich möchte sagen, dieses Buch mit diesem wunderbaren Titel, Sag mir, was hast du vor mit deinem wilden, kostbaren Leben, ist meine Antwort auf die Frage Wort in finsteren Zeiten, was es gerade bei S. Fischer gibt, wo Schriftstellerinnen und Schriftsteller über Trost in der Weltliteratur sprechen. Das hat mich richtig froh gemacht. Mit einem Blöckchen ist Mary Oliver in die Natur gegangen und einem Bleistift. Und die Titel der Gedichte sind sowas wie Morgens um 5 im Kiefernwald oder Warum ich früh aufstehe. Sie sind gegen Traurigkeit und voller Mut. Eine Helle strahlt uns entgegen, die Welt in sich hineinzulassen. So eine Existenzialität und so eine Weltliebe, das kann alle Leserinnen und Leser nur froh machen. Also ganz besondere Empfehlung in einem ganz schönen Buch bei Diogenes.
Die gesammelten Gedichte von Mary Oliver. Sag mir, was hast du vor mit deinem wilden, kostbaren Leben? Bei Diogenes, Herr Brandenburg hat es gesagt, ist das Buch in Übersetzung veröffentlicht. Und zum dritten und guten Schluss noch ein bekannter deutscher Name, John von Düffel. Das Wenige und das Wesentliche heißt das Buch, das im letzten Jahr erschienen ist. Sehr begeistert von der Kritik aufgenommen. Ein Stundenbuch ist es. Was macht denn, was schreibt denn da John von Düffel her?
Für mich ist es eine Erschaffung des Postreligiösen. Das Stundenbuch kennen wir aus der Kirche, aus der katholischen Kirche. Hier ist es die Gliederung des Textes. Das Schriftbild sieht fast nach einem großen Gedicht aus. Und ich sage meinen Kundinnen und Kunden, das ist damit ihr es langsam lest. Und ich habe im Sommerurlaub davon jeden Tag nur 10 bis 20 Seiten gelesen, die mich froh machten und gute Ideen gegeben haben. Es geht, wir sind in einer Lebenserzählung, ein Buch, dessen Ende wir nicht kennen. Es geht um die Unaufhörlichkeit der Gegenwart. Wie lese ich mein Leben? Wie lebe ich richtig? Dabei ist es nie ein Ratgeber. Jeder und jede findet das eigene. Und wenn ich es auf einen Nenner bringe, ist die Frage des Lebens nicht, wie werde ich glücklich, sondern wie führe ich ein gutes Leben. Und deswegen ist dieses Buch so großartig und spricht vom Asket der Zukunft, der die Erschöpfung anerkennt. Also es gibt keinen Dualismus zwischen Körper und Geist, ein Gespür für Schwäche. Und wir können der Leere entgehen, weil wir auch schon Lebenserfahrung haben, weil wir viele Wege hinter uns haben. Und das Wenige ist wesentlich, wenn es den Unterschied macht zwischen nichts und etwas. Toller Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Ein Zitat daraus.
Und der Dumont Verlag hat dieses Buch herausgebracht. Das Wenige und das Wesentliche. Ein Stundenbuch von John von Düffel. Und damit hätten wir alle Empfehlungen beisammen. Bernd Brandenburg von der Buchhandlung Backhaus hat sie uns spendiert. Vielen Dank Ihnen dafür.
Sehr gerne. Ich wünsche allen helle Tage, die im Kalender verzeichnet sind, dass sie auch Wirklichkeit werden.
Das wünschen wir Ihnen. Schöne Weihnachten Ihnen und Ihren Kollegen und Kolleginnen. Hoffentlich noch ein weiterhin tolles Weihnachtsgeschäft. Alles Liebe, Herr Brandenburg. Tschüss.
Vielen Dank.